Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Also der ist in Mogadischu geboren und die Mutter ist dann, als er 11 war, gestorben. Und dann wollte die Al-Shabaab ihn rekrutieren. Da hat er sich geweigert, auch der Vater hat ihn versteckt. Dann haben sie dem Vater in den Laden eine Granate geworfen und dann haben sie ihm 24 Stunden gegeben. Und in diesen 24 Stunden hat der Vater die Flucht organisiert. Dann konnten die sich gar nicht gut verabreden, wie sie später Kontakt halten. Der ist einfach auf den LKW und dann 19 Stunden nach Kenia. In Kenia war er auf der Straße erstmal für 6 Monate, als ihm das Geld ausging. Dann hat er den Vater noch einmal zum letzten Mal kontaktieren können. Und der hat ihm Geld geschickt für die Weiterreise über Uganda und Sudan. Dort wurde er wieder ins Gefängnis gesteckt, zusammen mit anderen Jungs. Da ist er jetzt 14 gewesen. Dann durch die Wüste. Wenn wir gerade sprechen, sind ja tausende Menschen in der Wüste unterwegs, die versuchen alle von Afrika aus an die Küste hochzukommen. Und die sind gegenseitig sich am gefährlichsten. Das hat er fast nicht überlebt. Er hat da auch viel Grauen gesehen. Also Menschen, die anderes Menschenfleisch essen, weil sie sonst verhungert werden und so. Dann endlich Libyen. Dann war er mit 200 Menschen im Boot nach Malta. Keiner konnte schwimmen. Dann kommen sie in Malta an und da sagt er, das sei die schlimmste Zeit gewesen. Da war er mit 42 Männern in so einer Betonhalle eingesperrt. Und als er endlich frei kam, hat er auf Malta wieder in so einem Flüchtlings-Township gelebt, könnte man sagen, viel Gewalt und auch eine Vergewaltigung beobachten müssen. Und dann endlich mit 16 Jahren ist er nach Deutschland gekommen, da haben wir ihn kennengelernt. Und der ist momentan in einem Kinderdorf untergebracht und jetzt auch betreut.
Auch wenn die Flucht des Jugendlichen letztlich erfolgreich verlief, die schrecklichen Erlebnisse brennen sich ins Gedächtnis ein. Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge leidet an psychischen Belastungen. Diese äußern sich als körperliche Erscheinungen wie Kopfschmerzen oder Essstörungen, aber auch als schwere Traumata, die eine Bewältigung des Alltags unmöglich machen. Um den Flüchtlingen im Umgang mit ihren Belastungen zu helfen, hat Maggie Schauer eine eingängige wie erfolgreiche Behandlung erarbeitet: die narrative Expositionstherapie. Im Kern geht es dabei um Folgendes.
Sie müssen da nochmal ran und sie müssen eigentlich, man nennt es Exposition machen. Das heißt, sie müssen sich nochmal vorstellen, wie die Situation damals war. Sie arbeiten richtig die traumatischen Szenen durch mit allen Details.
Die Therapie basiert auf Erkenntnissen zur Gedächtnisfunktion. Der Mensch verknüpft Erlebnisse mit Sinneseindrücken, Gefühlen und Gedanken. Im Normalfall schafft er es, vergangene Erlebnisse richtig einzuordnen, also als vergangen abzuhaken. Bei traumatisierten Personen dagegen hat sich ein Furchtnetzwerk gebildet. Es reichen bestimmte Gerüche oder Töne, um das traumatisierende Erlebnis wieder hervorzurufen. Wie sehr diese Flashbacks den Alltag erschweren, zeigt Maggie Schauer am Beispiel einer Kosovarin in einem mazedonischen Flüchtlingscamp.
Die konnte sich nicht an der Essensschlange anstellen im Lager, weil sie vergewaltigt worden war. Und immer wenn ein Mann hinter ihr stand in der Schlange, dann ist sie umgekippt. Das heißt, sie müssen dem Gehirn sagen, jetzt wirst du nicht vergewaltigt, der Mann steht nur hinter dir, weil er auch eine Suppe will. Und das zu schaffen geht nicht über nur reden, da müssen sie wirklich nochmal sich in diese Situation ganz intensiv versetzen und gleichzeitig wissen, aber ich bin ja hier, ich denke nur dran, das ist die Vergangenheit.
Die narrative Expositionstherapie nimmt den Menschen als Ganzes in den Blick. So wie Maggie Schauer das Schicksal des jungen Somali geschildert hat, so sollen die Flüchtlinge ihre Lebensgeschichte erzählen und sich dabei in die glücklichen, genau wie die traumatisierenden Erlebnisse hineinversetzen. Der Therapeut hört aufmerksam zu, dokumentiert die Erzählungen und hakt bei besonderen Situationen nach. Für eine erfolgreiche Behandlung müssen einige Hürden überwunden werden. Alexander Breyer kennt die Herausforderungen, die sich im Umgang mit Flüchtlingen stellen. Er leitet ein Flüchtlingsheim in Leipzig und kümmert sich um die Belange von über 100 Asylsuchenden.
Also scheitert erstens mal an der Sprache, dass man so wirklich tiefgründige Gespräche führen kann und natürlich auch an der Zeit. Weil es sind schon 110 Leute, die alle ihr Anliegen haben und viele Leute natürlich auch nicht so schnell so auf freundschaftlicher Ebene aus dem Nähkästchen plaudern. Ne?
Genau diese freundschaftliche Ebene soll in der narrativen Expositionstherapie hergestellt werden. Denn die zumeist ungebildeten Flüchtlinge würden abstrakte Konzepte wie Therapiesituationen nicht verstehen, sagt Maggie Schauer. Der Therapeut muss dem Flüchtling daher nicht als Therapeut, sondern als Mensch gegenübertreten. Sprachliche Hürden sollen durch Dolmetscher überwunden werden, die auch auf kulturelle Besonderheiten eingehen können. Generell richtet sich der Therapieansatz aber nicht an Exilländer wie Deutschland, sondern vor allem auf den Einsatz in den Flüchtlingsländern. Daher unterscheidet sich die Dauer der Therapie auch von üblichen psychologischen Behandlungen.
Die müssen kurz sein und die müssen verständlich sein für Lokale. Helfer und das sind eben nicht studierte Menschen in der Regel. Das sind keine Psychiater und Psychologen, die ein Diplom haben. Das sind in der Regel medizinische Helfer, also zum Beispiel psychosoziale Helfer oder Krankenschwestern. Die müssen in der Lage sein, eine Psychotherapie zu machen.
In wenigen Sitzungen, meist sind es 4 bis 6, wird den Flüchtlingen wieder auf die Beine geholfen. Und der Erfolg gibt dem Therapieansatz recht, wie Mitentwickler Frank Neuner erklärt.
Wenn wir etwas Konventionelles anbieten, was häufig zum Teil auch von Hilfsgesellschaften propagiert wird, einfach Beratung ohne über die Vergangenheit zu reden oder aktive Ermunterungen wieder im Alltagsleben teilzunehmen oder generelle allgemeine Unterstützung, dann sind die Erfolgsquoten in der Regel deutlich geringer, sodass wir davon ausgehen, dass sich da in etwa so Größenordnung 1/3 verbessert, während sich unter einer narrativen Expositionstherapie ungefähr 3/4 verbessern.
Eine Organisation, die Behandlungen in Flüchtlingsländern wie Uganda oder Afghanistan ermöglicht, ist die NGO Victims Voice, kurz VIVO. Zusammen mit Maggie Schauer und anderen humanitären Helfern hat Frank Neuner VIVO gegründet. Die Organisation schlägt eine Brücke zwischen Theorie und Praxis. Zum einen werden Behandlungsstandards nach wissenschaftlichen Kriterien erarbeitet, zum anderen Flüchtlinge therapiert. Laut Frank Neuner unterscheidet sich VIVO von den meisten anderen Hilfsorganisationen.
Wir sehen, dass es eigentlich überall auf der Welt viele Hilfsgesellschaften gibt, die sich um körperliche Gesundheit kümmern. Es gibt viele Hilfsgesellschaften, die sich um materielles Auskommen kümmern. Aber es gibt sehr wenige und auch sehr wenig Expertise im Bereich der seelischen Gesundheit. Das heißt, wir wollen einfach dazu beitragen, dass Personen nicht mehr von ihrer Vergangenheit gequält werden, wenn ihr Alltag ohnehin schwierig genug ist.
Der junge Somali hat die Schrecken der Flucht übrigens gut verarbeiten können, wie Maggie Schauer sagt. Er hatte ein gutes familiäres Umfeld und konnte bis zur Flucht auf die Unterstützung seines Vaters bauen. Der Junge hat eine erfolgreiche Behandlung erhalten und besucht mittlerweile die Schule. Sein Beispiel zeigt die Bedeutung mentaler Gesundheit für den Alltag. Deshalb wünscht sich Maggie Schauer, dass Psychotherapien in Zukunft einen größeren Stellenwert in der Entwicklungs- und Flüchtlingshilfe bekommen.
Eine unserer ersten Studien, das war in einem Flüchtlingslager in Norduganda, und wir haben eine Psychotherapiestudie gemacht und haben nach einem Jahr die Nachuntersuchung gemacht. Die eine effektive Therapie, eine wirksame Therapie bekommen haben, denen ging es gut, die waren gesund, die hatten gesunde Kinder, die hatten mehr ihren Tierbestand erhöht, die hatten Felder, die sie bestellen, und die falsche Therapieform bekommen, beziehungsweise die gängige, die hatten Gräber ihrer Kinder neben der Hütte. Die hatten selber, waren die körperlich total geschwächt, die konnten ihre Felder nicht bestellen, die haben sich nicht getraut rauszugehen. Und da ist mir klar geworden, was Entwicklungshilfe ist.
Das sagt Maggie Schauer, sie ist Psychotherapeutin an der Universität Konstanz und hat die narrative Expositionstherapie zur Behandlung von Flüchtlingen entwickelt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.